SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin am Mikrofon, Sabine Schütze. Hallo. Seit den 50er Jahren sind die Flächen unserer Streuobstbestände um rund 80% geschrumpft. Ein Verlust, und zwar ein Verlust, der Landschaften nicht nur in ihrem Aussehen verändert hat, sondern auch regionale Obstsorten auf hochstämmigen Bäumen betrifft, ebenso wie viele Tiere und andere Pflanzen.
Wir haben in Deutschland oder nördlich der Alpen keinen anderen Lebensraum mit so einer hohen biologischen Vielfalt. Wir haben über 5000 Tier- und Pflanzenarten, die wir in Deutschland in den Streuobstwiesen nachgewiesen haben, neben einem Standort, aber insgesamt etwa 6000 verschiedene Obstsorten noch. Apfel als Hauptobstart, aber auch Birnen, Kirschen, Nüssen, Zwetschge. Und diese unglaubliche Vielfalt, wo man sagen kann, das ist wirklich ein Schatzkästlein der Kulturlandschaft, die hängt damit zusammen, dass wir sowohl die Arten der Offenlandschaft haben, in den Wiesen, Wiesensalbei, Wiesen, Boxbarte, Schmetterlinge, die dazugehören, als auch die Bäume und die Arten, die auf die Bäume angewiesen sind. Und deswegen ist das eine ganz unglaublich vielfältige Landschaft, ein Hotspot der biologischen Vielfalt nördlich der Alpen.
Das war Markus Rösler. Er ist Sprecher des NABU-Bundesfachausschuss Streuobst und aktuell bei einer internationalen Tagung, auf der es um die zukünftigen Chancen im Streuobstbau geht. Mehr dazu gleich im Gespräch. Doch vorher stelle ich Ihnen noch das erste Erhaltungsgebiet für Nutzpflanzen in Deutschland vor. Außerdem wird es hier im Umweltmagazin noch um Klimaflüchtlinge und Gebläseschäuchen gehen. Sie erfahren gleich, was die machen. Unsere Nutzpflanzen wachsen ordentlich sortiert, meist nah nebeneinander, in Reih und Glied auf unseren Äckern. Doch es gibt auch wilde Verwandte von unseren Kulturmöhren zum Beispiel oder Kräutern. Und um die ist sich bislang nicht weiter gekümmert worden. Dabei können sie etwa klimaresiliente Eigenschaften besitzen, die für die Züchtung zukünftiger Nutzpflanzen wichtig sind. Und damit es von den wilden Verwandten auch weiterhin welche gibt, werden sie ab sofort geschützt. Im Harz, in der Nähe von Quedlinburg, ist jetzt das erste Erhaltungsgebiet für wilde Nutzpflanzen eingerichtet worden. Florian Zinner aus der ARD-Klimaredaktion weiß mehr.
Wilde Möhre oder Furchenschwingel. Was nach Fahrgeschäften auf der Sommerkirmes klingt, sind die Namen von Wildpflanzen. Diese Pflanzen waren in der Vergangenheit die Grundlage für Züchtungen, die heute auf unserem Speiseplan stehen oder dem von Nutztieren. Diese Wildpflanzen haben mitunter besondere Eigenschaften, etwa Beständigkeit gegen Hitze und Trockenheit, die im Zuge des Klimawandels die Landwirtschaft häufiger betreffen werden. Im Flächennaturdenkmal Troog im Harz in der Nähe von Quedlinburg kommen solche wilden Verwandten von Nutzpflanzen besonders konzentriert vor. Neben den genannten 16 weitere wie der Sandthymian oder der gemeine Spargel. Der Troog ist deshalb jetzt das erste von 60 geplanten genetischen Erhaltungsgebieten in ganz Deutschland. Durch Monitoring und Saatgutsammlung soll sichergestellt werden, dass Erbgut und Eigenschaften auch für künftige Züchtungen erhalten bleiben.
Um die Zukunft und um den Erhalt geht es auch beim Streuobstbau. Denn diese hochstämmigen Bäume, die eben verstreut wachsen, sind drastisch weniger geworden. Ihr Bestand hat seit den 50er Jahren um etwa 80% abgenommen und ist deshalb inzwischen bedroht. Doch noch gibt es sie, die Streuobstflächen, in Baden-Württemberg, bundesweit sogar die meisten. Und genau dort, am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Boll, treffen sich aktuell Experten und Interessierte bei einer mehrtägigen internationalen Tagung. Es geht darum, wie sich der Streuobstanbau in Europa entwickeln kann und welche Vermarktungsmöglichkeiten diese nachhaltige Form der Bewirtschaftung hat. Markus Rösler stammt selbst aus Baden-Württemberg und hat als Sprecher des NABU-Bundesfachausschuss Streuobst diese Tagung mitorganisiert. Mit ihm habe ich bereits via Internet gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Rösler, Sie stammen aus einer Obstbauernfamilie, was für mich Obst in Plantagen angebaut irgendwie bedeutet. Haben Sie selbst trotzdem, muss man ja fast sagen, eine Streuobstwiese?
Also ich weiß jetzt nicht, warum Sie auf eine Plantage kommen, wenn man aus einer alteingesessenen Obstbauerfamilie stammt, weil früher gab es nur Hochstämme und gab es gar keine Plantagen. Die sind ja in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden und meine Vorfahren mit dem schönen Namen Rebmann, weil ich stamme aus einer Obstbauer- und Wingerter-Winzerfamilie mit dem schönen Namen Rebmann, sind ja schon seit dem 15. Jahrhundert in Gerlingen, meiner Heimatgemeinde. Und insofern hatten wir nie Plantage, aber selbstverständlich habe ich Hochstammobstbäume gepflanzt und pflege die auch und mache auch meinen eigenen Most.
Wenn wir hier von Obstbauern und Streuobst sprechen, dann heißt das ja, dass man damit auch Geld verdienen können muss. Ich dachte bisher, das Streuobst ist hauptsächlich ein Hobby.
Nein, also ich sage mal, bis 1950 war jeder Obstbauer, der da damit einen Erwerb gemacht hatte, auch ein Hochstammobstbauer. Und in der Schweiz gibt es übrigens bis heute eine berufsständische Vereinigung, die heißt Hochstamm Schweiz. Und es sind die Hochstammobstbauern, die sich dort organisiert haben. Und auch bei uns in Deutschland gab es immer zu jedem Zeitpunkt Hochstammobstbauern, die beispielsweise Kleinbrenner mit dem Kirschenbrand aus dem Schwarzwald oder mit dem Apfelbirnenbrand, ganz leckere Obstschnäpse gemacht haben. Es gibt heutzutage viele Streuobstwiese, die werden nach Biokriterien bewirtschaftet. Das ist Erwerb. Es gibt die Aufpreisvermarktung in Deutschland.
Was genau ist Aufpreisvermarktung?
Die meistens Streuobstinitiativen in Kooperation mit Kältereien zahlen den Bewirtschaftern einen fairen Preis. Ich glaube, was relativ eingängig ist für alle Hörerinnen und Hörer, der Kaffee aus Nicaragua zu einem fairen Preis im Weltladen oder die Banane aus Somalia oder Ecuador zu einem fairen Preis. Diese Grundidee gibt es in Deutschland am Beispiel vom Streuobst. Das heißt, die Initiativen, die Kältereien oder bei mir in Inzingen den Mineralbrunnen, die zahlen einen doppelten oder dreifach so hohen Preis wie der Marktpreis unter ein paar Bedingungen. Die eine Bedingung ist, das Streuobst wird getrennt erfasst und getrennt kontrolliert und da ist nur Hochstammobst drin und das ist auch ohne synthetische Behandlungsmittel. Das wird da nur abgefüllt im Regelfall in Mehrwegflaschen, in Glas. Und so gibt es da eine ganze Menge an Kriterien, die diese Aufpreisvermarkter schon seit 30 Jahren gemeinsam definiert haben und dann sagen, wenn diese Naturschutz- und Umweltkriterien erfüllt werden, dann kriegst du auch mehr Geld dafür.
Das ist aber noch ein Nischenprodukt, sowas, oder?
Ja, das ist leider, ich sage jetzt mal, diese Aufpreisvermarktung, das sind vielleicht 10 Millionen Liter deutschlandweit. Das ist in der Tat eine kleine Nische, aber es gibt andere Bereiche, zum Beispiel Bio-Streuobstbau, was dann auch mit den Großkältereien am Bodensee angeliefert wird und gesammelt wird oder insgesamt in Deutschland. Es gibt in der Rhön, es gibt im Schwäbischen Kältereien und innovative Gastronomen, die mit hochpreisigen Produkten arbeiten. Und das alles ist Erwerb. Am Rande nach dem Vorbild viel von Österreich. Die sind uns da echt immer noch bis heute ein Stück weit voraus.
Woran liegt's?
Ich sage mal so, die Österreicher haben als Mitglied in der EU wurden sehr, sehr schnell und erfolgreich begriffen, dass sie Tourismus, Landwirtschaft und auch Naturschutz zusammen denken. Da sind die richtig gut.
Welche neuen innovativen Ideen wären denn für uns für den Erwerbsanbau denkbar?
Das sind Leute in Holland, die machen Apfelkraut und bieten das dann in großem Umfang an.
Ganz kurz, Apfelkraut ist ein Brotaufstrich, der aus Apfelsaft gekocht wird und so braun geleeartig ist, oder?
Ja, da werden Äpfel und im Übrigen auch Birnen zu Kraut verarbeitet, direkt dort, wo das Obst geerntet wird. Und dann wird es in Gläser abgefüllt und wird dann wieder vermarktet, ja.
Welche anderen Ideen gibt's noch?
Also wir haben neben dem Apfelkraut aus Holland, gibt es bei dieser Tagung auch Referenten mit der berühmten Graubündner Walnuss-Torte und einer hochprofessionellen Vermarktung mit Bäckereien und Hochstammbauern. Es gibt Leute bei uns aus dem Schwäbischen, die mit einer Inklusionsfirma mit Kaffees arbeiten. Und wir haben eine Referentin oder einen Referent aus Österreich, der mit Tafelobst unter dem schönen Namen Adam und Eva hochprofessionell Hochstammobst vermarktet. Und so gibt es ganz viele gute Ideen in Deutschland und in Nachbarländern darüber, wie ich innovativ und rentabel Streuobst vermarkten kann.
Walnuss finde ich ganz spannend, ist aber doch im Moment hier in Deutschland nicht so die große Schiene, würde ich denken. Oder wird das jetzt noch kommen?
Das kommt schon ganz gewaltig. Wir haben auch einen Referenten aus Oberschwaben dabei. Wir waren kürzlich vom NABU aus in Brandenburg und haben uns dort eine Anlage mit 4.500 Hochstamm-Walnussbäumen angeschaut. Die Walnuss breitet sich im Zuge vom Klimawandel weiter nördlich aus, beziehungsweise kann dort leichter angebaut werden. Und die Zukunft des Streuobstbaus wird auch darin liegen, dass der Anteil von Walnussbäumen größer sein wird.
Also wird es da auch schon Veränderungen geben?
Ja, wir werden im Streuobstbau ganz sicherlich auch eine Obstartenverschiebung haben, wo die Arten, die wärmeliebend sind, das sind zum Teil dann auch Kirschen, auch Esskastanien, Mandel, Walnuss, Aprikose, das wird alles weiter im Norden möglich sein, genauso wie im Weinbau.
Noch eine Sache zum Abschluss, Herr Rösler. Wie sehen Sie denn überhaupt die Zukunftsaussichten für Streuobst hier in Deutschland?
Auf kleinere Fläche als bisher und dort dann aber eher professionell. Es gibt ein paar gute Aussichten, die mich trotz der negativen Entwicklung seit 70 Jahren jetzt schon hoffnungsfroh stimmen, dass wir auch in 10 und 30 Jahren noch Streuobstwiesen haben. Und das sind die kleinen Moster, die jetzt auch auf dieser Streuobsttagung in Bad Boll eine neue Seite vorstellen und sich da bundesweit mit dem NABU zusammen organisieren. Und dann die zum Teil moderne Erwerbsschiene mit Bio, mit Aufpreis, mit Sortenreihen. Da gibt es viele innovative Unternehmer und deswegen glaube ich, der Streuobstbau wird zwar leider eher zurückgehen, das gesellschaftliche Ziel sollte anders sein, aber es gibt für einige Bereiche gute Aussichten und dafür stehen wir im NABU auch ein.
Das war der Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Streuobst, Markus Rösler. Er meint, dass sich ein extensiv bewirtschafteter Streuobstbestand für die Umwelt und den Bewirtschafter lohnen muss. Streuobstwiesen überhaupt erstmal zu erhalten, ist das eine. Sie entsprechend nachhaltig zu bewirtschaften, das andere. Und zur Nutzung von Streuobstwiesen gehört nun mal auch das Mähen. Doch gerade auf den Wiesen unter den hochstämmigen Streuobstbäumen tummeln sich ja auch besonders viele Insekten und Spinnen. Und die überleben das Mähen oft nicht. Forschende der Universitäten Hohenheim und Tübingen tüfteln deshalb daran, wie Insekten während der Maat besser geschützt werden können. Und hier kommt nun endlich die eingangs angekündigte Gebläsescheuche ins Spiel. Meine Kollegin Margarete Holzreiter zum insektenschützenden Mähen.
So klingt es, wenn ein Traktor mit einem Scheibenmäherwerk eine Wiese mäht. Da sausen flache, scharfe Scheiben rotierend durchs hohe Gras und lassen niedrige Stoppeln zurück. Und jede Menge tote oder verletzte Insekten. Denn bevor Grünflächen wie Weiden oder Wiesen gemäht werden, sind sie voller Leben. Zwischen den Gräsern und Halmen lebt eine Vielzahl von Spinnen- und Insektenarten. Zum Beispiel Wanzen, Mehlkäfer, Zikaden oder Heuschrecken. Das Problem? Egal, ob in der Landwirtschaft Heu gemacht wird oder das Straßenbauamt die Randstreifen mäht. Die kleinen Tiere können nicht vorgewarnt oder evakuiert werden. Eine mögliche Lösung? Sogenannte Insektenscheuchen, die mit ungefähr einem Meter Abstand vor ein Mähwerk gespannt werden können.
Das sind Metallbügel oder Planen, die vor dem Mähwerk durch das Gras streifen und so die Insekten aufscheuchen sollen. Die Insekten springen dann oder fliegen zur Seite weg und kommen gar nicht in Kontakt mit dem Mähwerk.
Erklärt Jonas Frank. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Agrartechnik der Universität Hohenheim. Gemeinsam mit weiteren Forschenden aus den Bereichen Agrartechnik und Biologie von den Universitäten Hohenheim und Tübingen war er am Projekt Insect Mow, Mow wie das englische Wort für Mähen, beteiligt. Mit seinem Team konnte er beobachten, dass die Scheuche aus Metallbügeln auch bei schneller Fahrtgeschwindigkeit dabei hilft, Insekten vor dem Mähwerk zu warnen. Noch wirksamer ist es allerdings, die Insekten einfach wegzupusten.
Die Gebläsescheuche, die wir verwendet haben für die Versuche, war eigentlich ein großes Laubblasgerät, was an kleine Traktoren montiert wird, um das Laub von Parks oder so wegzublasen. Und wir haben das einfach benutzt, um Insekten von der Wiese wegzublasen.
So entkommen auch trägere Insekten der Klinge.
Der Vorteil von der Variante ist, dass man nicht auf die aktive Fluchtreaktion von den Insekten vertrauen muss, sondern dass die einfach, ob sie wollen oder nicht, zur Seite weggeblasen werden.
Allerdings kann auch die Gebläsescheuche noch nicht alle retten. Netzbauende Spinnen etwa klammern sich zu fest an ihre Nester. Und die Tiere vor dem Mähwerk zu bewahren, ist nur ein Schritt, so die Forschenden. Sie empfehlen landwirtschaftlichen Betrieben, Grünflächenämtern und Straßenmeistereien, beim Mähen kleine Rettungsinseln stehen zu lassen. Also ungemähte Flächen, auf die sich überlebende Insekten zurückziehen können, bis die restliche Wiese wieder nachgewachsen ist. Denn besonders der Insektennachwuchs ist im gekürzten Grün ungeschützt der Hitze und hungrigen Vögeln ausgeliefert. Das gilt auch für den eigenen Garten zu Hause.
Ausgeliefert sind Insekten nicht nur unseren Sensen beim Mähen, sondern auch den Pestiziden, die wir großflächig einsetzen. Vielleicht fallen Ihnen hier direkt die Diskussionen um die Neonicotinoide ein. Diese Wirkstoffgruppe gibt es seit den 90er Jahren und sie ist zunächst mal als Wundermittel gegen Insektenfraß gefeiert worden. bis sich dann herausstellte, dass diese Neonicotinoide für Insekten schädlich sind. 2018 hat die EU deshalb den Einsatz 3 dieser Wirkstoffe auf Äckern untersagt. Andere Neonicotinoide dürfen weiterhin eingesetzt werden und eins davon sorgt gerade in unserem Nachbarland Frankreich für Aufsehen. Denn dort war dieses Pestizid, anders als in den restlichen EU-Ländern, bisher verboten. Jetzt wird es wieder zugelassen. Und innerhalb weniger Tage haben über 1 Million Menschen eine Petition gegen das sogenannte Bienenkillergift unterschrieben. Und es werden immer mehr. Julia Boruta über den plötzlichen Aufstand in Frankreich.
Umweltschützer und Umweltschützerinnen jubeln. Noch nie habe sich die öffentliche Meinung so massiv zu ökologischen Fragen geäußert, erklärt die grüne Abgeordnete Sandrine Rousseau am Morgen in France Info.
Bisher hörte man nur die Klimaskeptiker, die unsere Gesundheit mit wirtschaftlichen Interessen aufwiegen. Jetzt hört man endlich die Stimme der Umweltschützer. Ich kann nur sagen, bravo, machen wir weiter. Warum sollte die Petition nicht sogar 5 Millionen Stimmen erreichen?
Der Chef des größten Bauernverbandes, Arnaud Rousseau, verweist darauf, dass Frankreich bisher strenger war als seine Nachbarn.
Acetamiprid wird heute in 26 von 27 EU-Staaten benutzt. Nur Frankreich hat den Zugang zu diesem Produkt 2018 verboten. Für uns geht es darum, die Lebensmittelherstellung zu sichern. Wir wollen mehr Rationalität in der Debatte. Natürlich sorgen wir uns um die Gesundheit der Menschen. Unsere eigene ist ja auch betroffen. Aber hier wird viel übertrieben.
Tatsächlich hat die zuständige europäische Zulassungsbehörde EFSA die Nutzung von Acetamiprid bis 2033 erlaubt. Die Behörde bestätigt zwar, dass das Pestizid, das zu den Neonicotinoiden zählt, die Entwicklung des menschlichen Gehirns negativ beeinflussen kann, aber ein Verbot hat sie nicht ausgesprochen. Nur Frankreich setzte das Produkt auf den Index. In den Augen des Bauernverbandes eine unzulässige Benachteiligung der französischen Landwirte. Sandrine Rousseau von den Grünen hingegen findet, dass dieser französische Sonderweg absolut gerechtfertigt war.
Natürlich sollte Frankreich weiter allein voranschreiten. Nur weil die anderen Fehler machen, müssen wir doch nicht die gleichen Fehler machen. Wir setzen hier auf Qualität und nicht darauf, dass sich das Big Agro-Business lohnt.
Die Petition ist ein großer Erfolg für die Umweltschützer, doch sie kann die Abstimmung über das Gesetz nicht rückgängig machen. Sie kann allenfalls dafür sorgen, dass die Debatte über die Wiedereinführung des Pestizids nachgeholt wird. Die nämlich war ausgefallen. Aufgrund tausender Änderungsanträge von links hatte die Regierungsmehrheit das Gesetzesverfahren im Schnelldurchlauf und ohne Debatte durchgebracht. Yael Braun-Pivet, die Präsidentin der Nationalversammlung aus dem Mittellager von Präsident Macron, will die Petition ernst nehmen, mahnt aber: Die Franzosen wollen eine Debatte. Das hätte ich auch gewollt. Okay, es wird diese Debatte geben, aber sie wird in keinem Fall dazu führen, dass das Gesetz, das bereits verabschiedet wurde, zurückgenommen wird. Linke und Grüne haben den Verfassungsrat angerufen, der sich Anfang August äußern wird. Sollte er das Gesetz durchwinken, wollen die Pestizidgegner Präsident Macron dazu auffordern, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Macron könnte es noch einmal ins Parlament einbringen und so eine neue Entscheidung erzwingen. Dass es so weit kommt, ist aber unwahrscheinlich. Mit Schrecken denkt man an die Bauernproteste im letzten Jahr zurück. Blockierte Straßen, Kuhmist vor den Behörden, Treckerparade am Arc de Triomphe. Die Regierung fürchtet den Furor der Bauern.
Zum Schluss der Sendung mache ich mit Ihnen mal eben noch einen Riesensprung. Um die halbe Welt mitten rein in die Südsee. Und ich hoffe, dass Sie gut angekommen sind, nicht zu sehr nasse Füße gekriegt haben. Aber genau das, nämlich nasse Füße und deutlich mehr, droht den gut 10.000 Einwohnern von Tuvalu. Dieser kleine Inselstaat mitten im Pazifik wird wohl der erste Staat sein, der im Meer versinkt. Wissenschaftler rechnen damit, dass Tuvalu innerhalb der nächsten 8 Jahrzehnte unbewohnbar werden wird. Um den Menschen auf Tuvalu aber einen Ausweg zu bieten, hat Australien eine Art Klima-Asylprogramm aufgelegt. Und mehr als 80% der Einwohner und Einwohnerinnen des Inselstaates haben sich direkt dafür beworben. Unsere ARD-Korrespondenten Thorsten Iffland und Anna Lubeckmann haben mit den Menschen vor Ort geredet.
Er lebt schon sein ganzes Leben auf Tuvalu, erzählt dieser Mann einem ARD-Team. Obwohl er die Inseln und sein Leben hier liebt, denkt der 70-Jährige darüber nach, sich auf eine Art Klimaasyl im 4000 Kilometer entfernten Australien zu bewerben.
If Tuvalu sinks before I disappear.
Wenn Tuvalu untergeht, bevor ich sterbe, gehe ich mit meinen Liebsten. Aber wenn nicht, versuche ich hier zu bleiben. Denn ich kann mein Leben nicht an einem anderen Ort neu beginnen. Ich habe hier meine Freunde. Ich bin mit keiner anderen Gegend so vertraut wie mit dieser hier.
I feel more comfortable here than anywhere else.
Ihm ist dabei vor allem eines wichtig. Er will, dass seine Enkelkinder einen Platz in dem Programm bekommen und so die Chance auf eine sichere Zukunft erhalten.
I think I'm thinking of my grandchildren. If I were given the opportunity, I would.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, falls, obwohl es gibt keinen Falls, wenn die Zeit für uns gekommen ist, diesen Ort wirklich zu verlassen, dann gibt es so wenigstens einen Ort für sie, an den sie gehen können.
There is some place for them to go to.
Der steigende Meeresspiegel könnte zum Problem werden für den kleinen Inselstaat mitten im Pazifischen Ozean. Es ist eines der am niedrigsten gelegenen Länder der Welt. Tuvalu ragt an der höchsten Stelle gerade einmal 5 Meter aus dem Meer. Wissenschaftler prognostizieren, dass bis 2100 bei Flut bereits 95% des Landes unter Wasser stehen werden. Deshalb hat Australien das sogenannte Falipili-Abkommen mit Tuvalu auf den Weg gebracht.
The most significant agreement between Australia and a Pacific Island nation ever.
Es sei das bedeutendste Abkommen zwischen Australien und einem pazifischen Inselstaat, das es jemals gab. So formulierte es Australiens Premierminister Anthony Albanese bei der Vorstellung im November 2024.
Australia commits to provide assistance to Tuvalu.
Australien verpflichtet sich hiermit, Tuvalu nach einer großen Naturkatastrophe zu unterstützen. Ich glaube, dass die Industrienationen die Verantwortung haben, Hilfe zu leisten. Und genau das tun wir.
Die australischen Pläne zum Klimaasyl haben viel Lob erfahren, so auch von Tuvalus Premier Feliti Teo.
Das Engagement Australiens zur Unterstützung der Menschen in Tuvalu ist unbeschreiblich und hat unsere Herzen berührt.
Doch es besteht auch die Sorge, dass der kleine Inselstaat seine jungen, qualifizierten Bürger verliert. Und Australien muss sich auch Vorwürfe gefallen lassen, dass die eigene wirtschaftliche Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zum Klimawandel beitrage, während Pazifiknachbarn bereits mit massiven Kosten der Erderwärmung zu kämpfen hätten. Unabhängig davon ist der Andrang auf die begrenzten Visa groß. Rund die Hälfte der etwa 10.500 Einwohner hat sich ersten offiziellen Angaben zufolge auf einen Platz beworben. Australien gibt von nun an jährlich 280 Bürgern Tuvalus die Möglichkeit auf Klimaasyl und so die Chance, in Australien zu leben, zu arbeiten oder zu studieren. Vergeben werden die Plätze in einem geheim durchgeführten Lotterieverfahren. Doch der Klimawandel scheint für viele auf Tuvalu nicht unbedingt das bestimmende Thema bei der Sache zu sein. Savali Mazio etwa hofft auf eine bessere Zukunft für ihre 20 Jahre alten Kinder.
Ja, ich habe einen Antrag für meine Kinder gestellt. Sie sind schon älter und brauchen Zugang zu einer guten Ausbildung und zu Medikamenten in Australien. Es wäre gut, wenn sie diese Art von Visum bekämen.
Sie ist damit kein Einzelfall. Auch Savali Fatoga hat einen Antrag für ihren Sohn gestellt, für ein Leben in Down Under.
Er will es gern ausprobieren. Er will in die Welt hinaus, das Leben in Australien kennenlernen. Er sucht nach Jobs in Australien, nach sicheren Jobs.
Sie selbst will es in der nächsten Ausschreibungsrunde auch versuchen und sich auf eines der begrenzten Visa bewerben. Bis sie erfährt, ob ihr Sohn in diesem Durchgang einen der wenigen Plätze erhält, vergeht noch ein wenig Zeit. Sollte es klappen, könnte er noch Ende des Jahres nach Australien umziehen.
Wenn die Flut der Anträge weiterhin so hoch bleibt und jedes Jahr weitere 280 Menschen nach Australien gehen, dann würde übrigens die gesamte Bevölkerung von Tuvalu innerhalb von 40 Jahren in Australien leben. Das war's auch schon mit Global, dem Umweltmagazin. Mein Name ist Sabine Schütze. Ich wünsche Ihnen noch einen sonnigen Sommer. Machen Sie es gut.